Wenn eine neue Autobahn gebaut wird, dann ist es oft der Naturfreundeverein aus der Nähe, der zur Anlaufstelle des Protests wird. Soll dem Stadttheater das Geld gestrichen werden, findet sich einerseits eine politische Oppositionspartei oder eben ein Kulturverein, an dem man sich findet und bespricht, wie man denn dagegen vorgehen kann. Es scheint oft so zu sein, dass da, wo ein mobilisierender Moment kommt, es doch eine organisierende Kraft in Form einer Organisation im Hintergrund braucht, um den Protest, den Ärger, sprichwörtlich, auf die Sprache zu bringen. In dieser Folge von Der ganz formale Wahnsinn sprechen wir darüber, warum ist das so? Und stimmt gerade meine These, braucht Bewegung wirklich immer Organisation, um voranzukommen? Dafür sprechen wir hier, wie üblich, mit Stefan Kühl, Organisationssoziologe an der Uni Bielefeld. Und den frage ich jetzt mal, Herr Kühl, stimmt das? Kann Bewegung ohne Organisation nicht leben?
Jedenfalls gibt es sehr wenig Bewegungen, die es ohne Organisation geschafft haben. Was vermutlich nicht ganz stimmt, ist, dass so eine spontane Demonstration oder spontaner Aufmarsch nicht auch ohne Bewegung strukturiert werden kann, initiiert, mobilisiert werden kann. Also das ist schon ja das Faszinierende an Bewegung, dass jedenfalls in der Anfangsphase es möglich ist, sehr, sehr viele Leute kurzfristig zusammenzuziehen, die sich vorher wenig oder gar nicht gekannt haben und alleine durch einen bestimmten Wert oder durch ein bestimmtes Anliegen zusammengehalten wird und dann zusammenkommen und in der Interaktion auch aufgrund des Gefühls der Masse dann das Gefühl haben, sie können jetzt irgendwas verändern oder irgendetwas darstellen, was sie sonst nicht abgebildet bekommen. Das heißt, für diese Einmal-Sachen ist, glaube ich, eine Bewegung relativ gut geeignet. Aber nichtsdestotrotz erkennt man natürlich im Hintergrund häufig Organisationen, die mitwirken. Das geht dann schon um solche Fragen, wer besorgt die Lautsprecheranlage, die man braucht, wie können die Ordner für eine Demonstration zur Verfügung gestellt werden. Natürlich kann man das auch ohne Organisation machen, also ohne eine formale Organisation, alleine dadurch, dass sich Leute treffen. Aber man kann dann erkennen, wie diese Zusammenkünfte, wenn sie denn regelmäßiger sind, dann irgendwann auch eine Organisationsform annehmen. Also insofern ist es sicherlich richtig zu sagen, dass jede Bewegung durch eine Phase der Verorganisierung läuft.
Wir haben jetzt hier zwei verschiedene Dinge. Also einerseits sind entweder Organisationen im Hintergrund, die dabei unterstützen, oder aber es gibt eine Verorganisierung in der Bewegung. Ich nehme mal an, wenn schon Organisationen von Anfang an dabei sind, dann gibt es doch wahrscheinlich weniger Verorganisierung, weil diese Struktur muss jetzt ja gar nicht mehr geschaffen werden, oder?
Naja, das muss ich nicht ausschließen. Also das sind dann häufig irgendwelche bereits existierenden Parteien oder irgendwelche Vereine, auf die man dann zurückgreift, die dann eine Logistik oder eine Infrastruktur zur Verfügung haben, um bestimmte Sachen zu machen. Das sind dann diejenigen, die dann auf irgendwelchen Plakaten unten als Unterstützer dann mit draufstehen. Da würde man erstmal davon ausgehen, dass das noch nicht alleine der Verorganisierungsprozess der Bewegung ist, sondern eher diese Bewegung, die jetzt gerade im Entstehen ist, auf existierende Organisationen zurückgreift. Und je länger dann aber eine Bewegung existiert, desto stärker steht sie vor der Herausforderung, selbst solche Organisationen auszubilden. Und dann gibt es eben Gründung von Organisationen, die dann irgendwann sogar auch teilweise Hauptberufliche haben, die dann das Bewegungsanliegen als Organisation vorantreiben, ohne dass die Bewegung dadurch unbedingt dann verschwindet. Aber jedenfalls eine Zeit lang ist es so, dass die Bewegungsorganisationen dann eben mit dieser Bewegung assoziiert werden und häufig dann auch die Sprecher von der Bewegung aus diesen Organisationen herauskommen. Und dadurch geht aber natürlich auch ein Teil dieser Dynamik von Bewegung verloren. Also es wird bürokratischer, es wird formaler, es ist nicht mehr so einfach möglich, da mitzumachen, weil man eben erst Teil dieser Bewegungsorganisation werden muss. Also man hat die normalen Effekte von Organisationen, die man dann in diesen Bewegungsorganisationen auch beobachten kann.
Haben Sie ein Beispiel für so eine typische Bewegungsorganisation außerhalb von Greenpeace?
Naja, die klassische Studie zur Bewegungsorganisation ist von Robert Michels, einem italienischen Soziologen, der die frühe Arbeiterbewegung untersucht hat und dann bestimmte Oligarchisierungstendenzen in der Arbeiterbewegung festgestellt hat und dann eben beobachtet hat, also als erstes werden dann halt Gewerkschaften gebildet, dann entstehen Parteien, die behaupten, dass sie die Arbeiterinteressen vertreten. Und dann ist es irgendwann so, dass diese Parteien dann Führungsriegen ausbilden, die offiziell als Sprecher der Bewegung auftreten. In Wirklichkeit sind sie nur noch Sprecher dieser Bewegungsorganisation. Die kapseln sich immer mehr von den Bewegten, auch von den einfachen Mitgliedern ihrer Bewegungsorganisationen ab. Und dann hat man nachher am Ende eine Oligarchie von einigen wenigen Personen, die diese Bewegungsorganisation dann darstellen. Das ist so die klassische Studie, die über Bewegungsorganisationen gemacht worden ist. Aber sie haben das Gleiche auch bei bestimmten religiösen Bewegungen. Also man fängt an, getrieben, zum Beispiel, wenn sie jetzt New Age nehmen oder bestimmte esoterische oder esoterisch angehauchte Bewegungen, die fangen erstmal an, das ist eine Gruppe von Interessierten, ohne dass da jetzt große Organisationen im Hintergrund sind. Aber je länger so eine religiöse Bewegung existiert, desto stärker bilden sich dann Organisationen mit einer eigenen Struktur aus. Dann gibt es Vorstände, dann gibt es eigene Kassen, die geführt werden. Irgendwann fängt man an, Mitglieder zu bezahlen, sodass man auch in diesen religiösen Bewegungen die entsprechenden Verorganisierungsprozesse beobachten kann.
So wie Sie das gerade beschreiben, klingt der Moment der Verorganisierung wie der Beginn des Endes von Bewegung. Dann, wenn eine Organisation reinkommt und die Bewegung für sich vereinnahmt, stirbt man langsam den schlimmen bürokratischen Tod und verliert an Schwung. So habe ich Sie gerade verstanden.
Ja, man könnte es vermutlich auch andersrum sagen, weil Bewegung sowieso irgendwann an Schwung verlieren, ist vielleicht für Organisierung die einzige Möglichkeit, die Bewegung noch am Leben zu erhalten. Ich kann mich daran erinnern, in meinen ganz jungen Jahren, 30 Jahre her, habe ich mal eine Zeit lang politisches Straßentheater gemacht für die Dritte Weltbewegung. Damals hieß es noch Dritte Weltbewegung, die sicherlich getragen worden ist in der Bundesrepublik Deutschland durch 600, 700 Basisinitiativen. In jeder mittelgroßen Stadt gab es diese eine Welt- oder Dritte Weltläden, wie es damals hieß. Und es gab eben eine starke politische Ausrichtung. Und die Gruppe, für die ich dann tätig gewesen bin oder für, wo ich mich engagiert habe, die hat sich gegen Pharmaexporte in die Dritte Welt gewandt und wurde damals durch eine richtige Bewegung getragen, die da zusammengekommen ist. Und heutzutage gibt es interessanterweise diese Straßentheatergruppe immer noch. Es gibt auch noch die Buko Pharma-Kampagne als Träger dieses Straßentheaters. Aber es gibt die Bewegung faktisch nicht mehr, sondern es gibt jetzt eine Geschäftsstelle mit 10 festangestellten oder 8 festangestellten Mitarbeitern, die sich über die EU und über Spenden finanzieren. Und letztlich diese Idee der Kritik an das Abgeben von billigen Medikamenten an die Dritte Welt, also schlechten Medikamenten an die Dritte Welt, also Medikamente, die nicht die gleiche Leistungsfähigkeit haben wie im Westen, auch unnötige Medikamente, zu ihrer Agenda gemacht hat, sodass man sagen kann, ohne diesen Verorganisierungsprozess würde es dieses Thema gar nicht mehr in der öffentlichen Wahrnehmung geben. Natürlich tun die immer noch so, als wenn dahinter eine Bewegung steht. In Wirklichkeit ist das der Effekt eines Verorganisierungsprozesses über die letzten 2, 3 Jahrzehnte, wo lediglich nur noch so eine Suggestion, der Eindruck einer Bewegung im Hintergrund gegeben wird. Aber es faktisch eigentlich ein Stab von Hauptberuflichen ist, der über staatliche Finanzierung, teilweise eben Spenden, am Leben erhalten wird. Mhm.
Bei dem Beispiel fällt mir jetzt eine andere Sache noch auf, und zwar, wir hatten vorher Bewegung besprochen als, es gibt einen gemeinsam mobilisierenden Wert, der die Bewegung vorantreibt. Was Sie gerade beschrieben haben, ist ja enorm spezialisiert. Ich kann, also, ich glaube, das funktioniert gut auf einem Banner, ne? Das Banner ist ja quasi immer noch, wir schicken keinen Müll in die dritte Welt gewissermaßen.
Kein Pharma-Müll in die dritte Welt, ja.
Genau. Mhm. Aber dennoch ist es ja extrem eng als Idee. Ist das dann ein Grund, wieso auch Bewegungen quasi scheitern? Oder ist dann so, wie verhält sich das? Also, wie verhält sich die Waage zwischen eine Organisation braucht einen viel präziseren Zweck als die Bewegung? Verliert man dann einfach die restlichen Themen, die die Bewegung noch hatte?
Naja, es war eher so, dass damals eben in dieser Solidaritätsbewegung für den, heute würde man sagen, globalen Süden, sich verschiedene Aspekte ausdifferenziert haben. Es gab diejenigen, die sich stärker mit Landwirtschaft auseinandergesetzt haben. Es gab andere, die sich mit Rüstungsexporten auseinandergesetzt haben. Und dann gab es eben diejenigen, die sich mit Pharmaexporten beschäftigt haben. Und der Wert insgesamt ist natürlich mobilisierungskräftig gewesen. Da ging es um Solidarität mit den Entrechteten, Unterdrückten im globalen Süden und gegen bestimmte Ausbeutungsverhältnisse. Das war so die Terminologie, die da im Hintergrund mitgelaufen ist. Das war ein mobilisierender Wert. Und man kann natürlich argumentieren, dass letztlich der Verorganisierungsprozess dazu beigetragen hat, dass man sich immer weiter spezialisiert hat. Also die Bewegungsorganisation, das wissen wir sowohl aus dem religiösen als auch aus dem pädagogischen, als auch aus dem politischen Bereich, durchlaufende Professionalisierung. Also die Personen, die dann nachher am Ende hauptberuflich für eine Bewegungsorganisation zuständig sind, kennen sich da einfach extrem gut aus. Das sind Leute, die auch als Ansprechpartner jetzt von Rüstungskonzernen, von Pharmakonzernen oder auch von der Politik ernst genommen werden, weil sie eben vom Fachwissen mehr oder minder auf dem gleichen Niveau sich bewegen. Und insofern kann man schon sagen, dass es natürlich auch mit Spezialisierung, auch mit einer Operationalisierung von bestimmten Forderungen einherläuft, in dem Moment, wo sich dann aus den Bewegungen heraus Organisationen bilden.
Jetzt haben wir für den Kontext Bewegung und Organisation noch ein anderes Phänomen, das ich auch noch ansprechen will, und zwar die faszinierende Gegenbewegung in die andere Richtung. Anderes Begriff für Bewegung finden, damit das nicht verwirrend wird hier. Ein anderer Moment. Und zwar, dass mehr Organisationen versuchen, sich wie Bewegungen darzustellen oder Mechanismen aus Bewegungen, wie zum Beispiel diese Art von Euphorie und diese Art von wir bewegen Massen, kopieren wollen. Wie funktioniert das eigentlich? Wir haben so präzise beschrieben in den letzten Folgen, wie Bewegungen eigentlich funktionieren. Das steht ja eigentlich diametral zur Logik von Organisation. Wie kommt man auf die Idee, das kopieren zu wollen? Wie geht das?
Naja, das hängt damit zusammen, dass Organisationen irgendwann anfangen, unter ihren eigenen Formalisierungseffekten zu leiden. Also man hat das Problem in Parteien, dass man wahrnimmt, dass die Mitgliedschaft immer älter wird, dass es immer schwieriger wird, neue Mitglieder zu gewinnen, dass die Hürde hoch ist, überhaupt in eine Partei einzutreten. Dann hat man den Effekt, dass halt die Partei immer weiter verregelt wird, Geschäftsordnungsdebatten, die geführt werden, dass es extrem schwierig ist, für bestimmte Maßnahmen, bestimmte Ideen überhaupt noch die eigenen Mitglieder zu mobilisieren. Und aus dieser Wahrnehmung heraus, dass man selbst eben gar nicht mehr in der Lage ist, überhaupt die eigenen Mitglieder auf die Straße zu kriegen oder für bestimmte Sachen zu mobilisieren, entsteht dann die Vorstellung, dass man wieder stärker wie eine Bewegung werden soll. Das Gleiche haben Sie bei Gewerkschaften. Also die Gewerkschaften ist ja auch letztlich aus einer Verorganisierung herausgegangen vor 100, 150 Jahren und ist in der Zwischenzeit natürlich ein durchprofessionalisierter, durchbürokratisierter Apparat, der, wenn man sich den von innen anschaut, da erkennt man gar keine großen Unterschiede zu dem Großunternehmen, die man sonst beforscht oder berät. Also das macht gar keinen großen Unterschied. Und die leiden natürlich darunter, dass sie nicht mehr diese Kraft haben, die sie ursprünglich mal als Bewegung gehabt haben und versuchen sich dann wiederum an dem Ideal der Bewegung zu orientieren. Versuchen dann eben ihr zu signalisieren, ihr könnt bei uns auch mitmachen, wenn ihr selbst keine Mitglieder seid. Wir wollen Hierarchien wieder loswerden, wir wollen unsere Formalität loswerden. Und dann präsentiert man sich eben selbst als Bewegung. Mehr oder minder auf der Schauseite, aber teilweise natürlich auch mit Effekt nach innen rein.
Mir ist gerade eine These in den Sinn gekommen, die ich Ihnen kurz vorstellen will. Kann es sein, dass das ein Grund ist, warum Gewerkschaften nicht mal dann, wenn man sofort ein sehr gutes Angebot von Arbeitgebern bekommen würde, auf Streiks verzichten kann? Allein für den Identifikationsmoment muss man einmal zusammen auf die Straße gehen und zusammen streiken, nur um nochmal wieder ins Bewegungsgefühl reinzukommen, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, man muss vielleicht nicht unbedingt streiken, aber man muss erstmal unzufrieden sein mit dem Angebot. Aber das ist letztlich ein Spiel, was von beiden Seiten gespielt wird. Also die Arbeitgeberverbände machen das genauso.
Aber die würden sich niemals als Bewegung beschreiben. Mir geht es gerade vor allem quasi darum, dass man nochmal die Identifikation schafft, sich eine Trillerpfeife und eine Warnweste zu holen.
Ja, also das, man kann es aus zwei Richtungen erklären. Das eine ist, dass man letztlich die Darstellung eines Konfliktes braucht, selbst wenn es vielleicht irgendwann mal denn gar keinen richtigen Konflikt gibt. Das ist stark ritualisiert, wie solche Verhandlungen ablaufen und wie da gespielt wird. Und natürlich wirkt das in gewisser Art und Weise für eine Gewerkschaft auch mobilisierungserleichternd, wenn sie eben sagen, das ist so ein schlechtes Angebot, wir müssen jetzt hier mal in den Streik reingehen. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, dass natürlich Gewerkschaften nicht ohne weiteres streiken. Das kostet sie, das ist enorm hoher Aufwand, sowas zu machen. Von daher muss man sich das immer überlegen, ob man es an der Stelle macht. Aber wenn sie so eine Konfliktverschärfung haben, ist das sicherlich auch eine Möglichkeit, nochmal zu zeigen, dass es sowas wie eine Bewegungstradition geht, in der man steht und wo man seine Muskeln auch nochmal zeigt. Das ist sicherlich richtig, dass das auch eine Möglichkeit ist, die eigenen Mitglieder nochmal stärker an die Gewerkschaft zu binden.
Jetzt hatten Sie gerade einen Begriff, den ich sehr spannend finde, den wir hier nochmal, glaube ich, nehmen sollten. Und das ist Bewegungstradition. Wenn wir Organisationen haben, die aus der Tradition einer Bewegung kommen, dann kann ich noch viel eher nachvollziehen, dass es da den Rückgriff darauf gibt und vielleicht auch so eine Art fiktiven Schmerz. Man hatte ja mal den Kontakt zur Arbeiterbewegung, man hatte mal den Kontakt zur Straße und da möchte man wieder hin. Aber wenn ich mich nicht täusche, behaupten Sie ja auch, dass der gleiche Mechanismus, das Kopieren von Bewegungsmechanismen auch für Wirtschaftsorganisationen und so weiter gilt. Wie sieht das da aus? Da hat man ja keine Tradition, auf die man verweisen kann.
Ja, also das ist sicherlich richtig. Also bei den Parteien hat man natürlich neue Parteigründungen, die sich in Abgrenzung von den etablierten Parteien dann wiederum als Bewegung darstellen. Republik en Marche jetzt in Frankreich zum Beispiel, also bestimmte italienische Parteien, die in Abgrenzung neu gegründet worden sind. Und dann hat man halt irgendwie so die alten verknöcherten Parteien, jetzt die Österreichische Volkspartei, die dann unter ihrem Kurzzeitkanzler Kurz eben versucht hat, auch sich mal eine Zeit lang als Bewegung zu präsentieren, wo es aber einen hohen Grad an Lächerlichkeit gehabt hat. Das war einfach, fand ich, schlecht gemachtes Schauseitenmanagement von der EVP. Niemand hat geglaubt, dass das jetzt eine Bewegung ist, sondern das ist im Prinzip einfach nur eine gute PR-Agentur, die sie gehabt haben. Also insofern ist das bei Parteien erstmal sehr schnell zu erkennen, dass diese alten Traditionen, wir waren ja mal eine Bewegung, dass die wieder hochgeholt werden. Bei Wirtschaftsorganisationen würde man jetzt für einen Großteil der Unternehmen sagen, dass die sich nicht unbedingt als Bewegung präsentieren. Also wenn sie jetzt irgendwie einen klassischen Energieversorger nehmen, der stellt sich nicht hin und sagt, wir sind übrigens eine Bewegung, die versucht, was Gutes für die Menschen zu machen. Die machen auch auf der Schauseite eben ihre Darstellung, aber sie versuchen sich nicht als Bewegung zu präsentieren. Es ist eher so bei dem Verkauf von bestimmten Produkten, also bestimmte Fitnessbewegungen, wo man dann erkennen kann, das ist eigentlich ursprünglich mal mit einem kommerziellen Interesse gestartet und man versucht, andere Leute darüber zu gewinnen, zum Beispiel jetzt im Vertrieb mitzumachen. Und das macht man nicht alleine nur durch Geldzahlung, sondern dass man versucht, den Sinn oder den Purpose rauszuholen. Oder man hat, wenn Sie jetzt den Strukturvertrieb sich angucken, hat man auch so Effekte, wo die Leute nicht mehr in formale Mitgliedschaften gebracht werden, sondern wo irgendwie eine Idee oder eine Fiktion produziert
Sie müssen mir
wird.
kurz nochmal helfen. Was ist Strukturvertrieb? Ich denke.
Strukturvertrieb ist letztlich, wo sie eine Vertriebsform, wo sie in der Regel mit Freien arbeiten und wo sie nicht alleine durch den Verkauf ihrer Produkte verdienen, sondern dadurch, dass sie andere Personen anwerben, die wiederum denn diese Produkte verkaufen, die wiederum dann aber andere Personen anwerben, die dann die Produkte verkaufen, die dann aber wiederum auch Personen anwerben können, sodass diejenigen, die ganz oben an diesem Strukturvertrieb sind, letztlich von allen anderen mitverdienen, die angeworben worden sind. Das ist
Ja.
Strukturvertrieb.
Also, anderes
Und
Begriff für also Pyramiden-Scheme quasi.
ja, in gewisser Art, ja, in gewisser Art, also außer dass es halt nicht unbedingt zusammenbrechen muss, aber diejenigen, die als letztes eben mit dazukommen, sind in der Regel nicht in der Lage, wirklich da gut zu verdienen. Das haben sie im Finanzsektor, das haben sie bei Plastikschüsseln, das haben sie bei Staubsaugern, das sind alles Strukturvertriebe, die damit arbeiten. Und die motivieren ihre Leute ja nicht alleine nur durch Geldzahlung, sondern dass dadurch, dass sie auch einen Purpose, einen Sinn mitverkaufen wollen. Und die versuchen, so eine Suggestion einer Bewegung zu geben. Es gab so einen ganz interessanten Fall, der auch näher rausgearbeitet worden ist über eine Kryptowährung, wo die Kryptowährung letztlich als Demokratisierung des Finanzwesens verkauft worden ist. Das war alles eine Fake-Geschichte, die dahinter gesteckt hat. Aber der Strukturvertrieb hat an der Stelle eben darauf basiert, zu sagen, dass die Kryptowährung den klassischen Banken das Geschäft wegnehmen wird und dass das auch politisch eine sinnvolle Aktion ist. Das heißt, in diesen Randbereichen von etablierten Unternehmen finden Sie Unternehmen, die versuchen, sich selbst als Bewegung zu präsentieren.
Ich habe gerade die ganze Zeit gesucht nach dem, was ist denn bitte der mobilisierende Faktor an Staubsaugern und Plastikschüsseln, aber wir sind hier schlauer als das System und wir bringen hier die Demokratie zurück und hebeln das Finanzsystem aus. Den mobilisierenden Faktor kann ich nachvollziehen. Das finde ich spannend.
Und das sind häufig so auch Egalisierungsmomente, die da mit sind. Also so eine Vorstellung, wir bringen bestimmte Qualitätsanforderungen in unsere Nachbarschaft rein, dadurch, dass sich halt jeder dann eben diesen super tollen Staubsauger leisten kann. Das muss uns jetzt gar nicht so sehr überzeugen. Aber das Interessante ist, wenn man jetzt von draußen raufschaut, ist, dass sich die Instrumente, die eingesetzt werden, gar nicht so stark von bestimmten politischen Bewegungen unterscheiden. Also die Symbolik, die übernommen wird, ist häufig ganz ähnlich. Also wenn Sie sich so eine Großveranstaltung vom Strukturvertrieb anschauen, das ist schon nicht ganz unähnlich zu einer Großdemonstration. Das ist, sind massenpsychologische Phänomene, die da produziert werden. Da wird auch eben ganz offensiv auf die Bewegungsterminologie zurückgegriffen. Natürlich ist das keine Bewegung. Also man wäre völlig naiv, wenn man jetzt sagen würde, da existiert eine Bewegung, die sich verorganisiert, sondern es ist eher umgekehrt, dass man den Eindruck hat, dass Unternehmen, die erstmal primär an der Profitmaximierung interessiert sind, versuchen, bestimmte Elemente der Bewegung zu übernehmen, um zum Beispiel ihre Strukturvertriebler kostengünstig an die Organisation zu binden. Also es ist die Suggestion einer Bewegung, die man hier findet. Ja.
Ich könnte jetzt fragen, warum lösen diese Beschreibungen bei mir so starken Widerstand aus? Aber ich kann auch, ich frage mal vielleicht eher soziologischer, was sind die Folgen davon für eine Organisation, wenn man auf diese Weise versucht, Bewegungsmomente anzunehmen? Was handelt man sich ein?
Naja, also erstmal gibt es ja gute Gründe, weswegen man es macht. Ja. Und die Frage ist halt, inwiefern wird es geglaubt? Also die Kunden sind ja nicht doof, wenn sie bestimmte Produkte kaufen. Und wenn es denn um ein Fitnessprodukt gibt, was verkauft wird, dann ist es erstmal eine Frage der Zeit, bis rauskommt. Es geht gar nicht so sehr darum, eine neue Sportart zu propagieren, sondern es geht darum, bestimmte Fitnessgeräte zu verkaufen.
Um da ganz kurz anzuhalten, wer ist denn hier eigentlich der Adressat bei Ihrem Beispiel? Geht es jetzt darum, dass die Mitglieder oder die halbfreien Mitglieder glauben, sie sind Teil einer Bewegung oder diejenigen, die nachher von diesen Mitgliedern im Vertrieb was kaufen? Wer muss überzeugt werden?
Beides sind die relevanten Unternehmen für die Organisation. Die Organisationsmitglieder können einfacher gewonnen werden und gehalten werden, glaubt man jedenfalls bei diesen Bewegungen simulierenden Organisationen, indem man ihnen zum Beispiel eben starken Purpose gibt und ihnen versucht mitzuteilen, dass sie Teil eines etwas Großen sind. Und gleichzeitig ist die Vorstellung, dass man auch Kunden besser ansprechen kann, wenn man eben zeigt, dass da ein großer Wert dahinter steckt, was da jetzt gerade stattfindet. Es erleichtert das Verkaufen von Produkten oder von Dienstleistungen, wenn man das eben über so eine starke Wertorientierung laufen lässt. Also beides sind Adressaten von Organisationen im Wirtschaftssystem, die Bewegung simulieren.
Okay. Und Sie haben gerade beschrieben, quasi ein Nachteil kann sein, also wenn man so eine Kampagne fährt und es nicht glaubwürdig macht, dann löst man Zynismus vermutlich bei allen Beteiligten aus. Beim Publikum, bei den Mitgliedern, dann hat man einfach jede Art von Glaubwürdigkeit verspielt.
Ja, Also es gibt natürlich diejenigen, die dieser Bewährungsidee sehr, sehr lange anhängen. Und dann gibt es aber andere, die irgendwann sehen, ich bin da verarscht worden. Also wenn Sie jetzt diesen sehr gut, inzwischen sehr gut untersuchten Fall dieser gefakten Bitcoin oder Blockchain-Währung sich anschauen, es war nicht Bitcoin, sondern andere OneCoin, dann sind natürlich ein Großteil derjenigen, die da mitgemacht haben, die sowohl von denjenigen, die diese Produkte gekauft haben, als auch diejenigen, die sie verkauft haben, sind irgendwann ernüchternd gewesen, als sie festgestellt haben, dass es eigentlich nie darum gegangen ist, irgendwie das Finanzsystem zu reformieren, sondern lediglich einige wenige sich auf illegale Art und Weise da bereichert haben. Aber es gibt eben auch immer noch einige wenige, die daran glauben, dass das in Wirklichkeit irgendwann nochmal zum Tragen oder zum Fliegen kommt. Aber Zynismus ist sicherlich das Problem. Es ist letztlich das Überstrapazieren dessen, was nach außen dargestellt wird, in Diskrepanz zwischen dem, was denn die Organisationsmitglieder oder die Kunden auch empfinden.
Wie findet man denn die Waage? Ich meine, insgesamt ist es ja schon ein nachvollziehbares Interesse für eine Organisation oder die Außendarstellung, dass man ja vielleicht nicht als Bewegung wahrgenommen wird, aber viele Leute haben, glaube ich, nichts dagegen, eine Stellung zu haben, wie eine Marke wie Apple oder wie Nike, dass man angesehen wird als etwas, wo man Fan sein kann. Das ist erstmal eine Leistung quasi als Unternehmen, Menschen zu haben, die tatsächlich sagen, ich bin Fan dieser Produkte. Da ist man ja schon fast nah dran, eine Bewegung zu haben, behaupte ich jetzt mal.
Ja, also da würde ich erstmal sagen, ja klar, das ist natürlich, wenn man das Ziel hat, möglichst viele Produkte zu verkaufen und man hat solche Kunden, die sich selbst als Fan eines Produktes bezeichnen, da kann man natürlich schon happy sein. Ob man dafür letztlich diese Bewegungsterminologie braucht, ist eine andere Frage. Man könnte ja sogar auch behaupten, dass Organisationen, die solche Produkte im Angebot haben, so viele sind es ja nicht, dass die es gar nicht nötig haben, sich in der Art und Weise darzustellen. Die brauchen eigentlich gar nicht die Selbstdarstellung als Bewegung, wenn die Personen von den Produkten so begeistert sind, dass sie sie dann entsprechend kaufen. Insofern ist, glaube ich, eher der Indiz oder das Signal, wo man aufmerksam machen muss, ist, wenn sich Organisationen selbst zu stark als Bewegung präsentieren. Also ähnlich wie bei der österreichischen Volkspartei, wenn permanent eine Partei versucht zu verkünden, dass man jetzt neuerdings eine Bewegung ist, dann wird man misstrauisch. Und wenn eine Wirtschaftsorganisation permanent erzählt, dass das Verkaufen von Produkten gar nicht so wichtig ist, sondern dass man sich primär als Bewegung versteht, dann wird man misstrauisch. Und in dem Moment, wo die Organisation das aber in ihrer Selbstdarstellung gar nicht offensiv vertreten, sondern das sich als Reaktion auf Dienstleistungen oder Produkte ausbilden, kann man erstmal sagen, hat die Organisation wenig falsch gemacht.
Stefan Kühl, ganz herzlichen Dank.
Ich bedanke mich auch.
In der kommenden Folge schauen wir uns noch mal einige Bewegungen genauer an. Wir beginnen im politischen Bereich. Wir haben das schon einige angesprochen, aber wollen uns nochmal anschauen, was für Mechanismen zeichnen eigentlich Bewegungen aus, die wirklich genau nur im Bereich stattfinden, in dem es darum geht, gesellschaftlich etwas durchzusetzen. Mein Name ist Andreas Herrenwille. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.